Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
20 Schlangen, davon auch giftige und als besonderes Schmankerl auch noch eine Monokelkobra. Deren Gift ist tödlich. Sie kann zubeißen oder auch speien. Wie kann das sein, dass solche gefährlichen Tiere zu Hause gehalten werden dürfen, so wie in Herne bei dem Schlangenhalter, bei dem die Monokelkobra ausgebüxt sein soll? Rahel Klein aus dem Update-Team hat sich damit beschäftigt. Gibt es da eigentlich keine Regeln?
Es gibt da sehr viele Regeln, die sind aber von Bundesland zu Bundesland sehr, sehr unterschiedlich. Und in Nordrhein-Westfalen, da wo Herne ja nun mal liegt, da gibt es nicht so viele Regeln.
Darüber sprechen wir in dieser Episode des Update-Podcasts am Dienstag. Außerdem heute bei uns die Landtagswahlen am Wochenende in Sachsen und Brandenburg. Da wollen wir besonders auf die Mobilität in diesen beiden Bundesländern schauen. Öffentlicher Nahverkehr, Zuganbindungen im Fernverkehr, Straßenausbau sind ein großes Wahlkampfthema, dem wir uns etwas ausführlicher in einer kleinen Diskussion mit unserer Korrespondentin in Brandenburg und unserem Korrespondenten in Sachsen widmen. Und dann noch in diesem Update-Podcast E-Sports. Der 16-jährige Bugger, der gerade bei Fortnite 3 Millionen Dollar Preisgeld gewonnen hat, der macht das ganz ähnlich wie normale Sportler. Der steht auf und trainiert.
Long practice every day. Like every day I wake up, gotta like warm up my hands for 30 minutes.
Wait, so wait, walk me through your day. So what time do you wake up?
Maybe like 12, 1.
Also 12 oder 1 Uhr aufstehen, Hände aufwärmen, trainieren, Fortnite spielen und das stundenlang. Und trotzdem sagt der Deutsche Olympische Sportbund heute, E-Sport ist kein Sport. Wie begründet er das? Darüber sprechen wir in diesem Update-Podcast. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der IS gilt ja als besiegt. Zumindest in ihren ehemaligen Hochburgen in Syrien und im Irak ist die islamistische Terrororganisation militärisch unterlegen. Und seit einiger Zeit gibt es die Diskussion darüber, wie mit deutschen IS-Anhängern und ihren Kindern umgegangen werden soll, die noch in Syrien leben. Einige Kinder, ich glaube 4 an der Zahl bisher, sind schon zurückgekommen nach Deutschland. Zurück nach Deutschland. Bei den Erwachsenen ist halt eben die Frage, ob es möglich ist, ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen, sodass sie gar nicht mehr zurückkommen dürfen. Auch das wird diskutiert. Monatelang schon Streit darüber. Rund 300 deutsche IS-Anhänger mit ihren Frauen und Kindern leben im Flüchtlingslager Al-Haul im syrisch-irakischen Grenzgebiet. Und dort war der Journalist Ahmed Shenyurt für eine Recherche unterwegs und hat festgestellt, es besteht die Gefahr, dass die Menschen sich dort weiter radikalisieren. Ahmed, erstmal die Frage vorweg, wie muss ich mir das vorstellen, dieses Lager?
Also die humanitäre Situation in dem Flüchtlingslager mit bald 72.000 Menschen ist halt prekär. Also es fehlt an ganz vielen Dingen, von Wasser angefangen, über Lebensmittel bis Medikamenten. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass sich im Lager selbst, in den verschiedenen Vierteln dieses Lagers, IS-Sympathisanten festgesetzt haben. Und zwar in der Form festgesetzt haben, sie hissen zum Beispiel die Flagge des IS und keiner der Soldaten kann die runterreißen, weil sie einfach Angst haben, dahin zu gehen. Das heißt, dort wird massiv dominiert in dem öffentlichen Leben. Oder wenn Frauen ein Kopftuch ablegen oder sich sozusagen von der IS-Ideologie distanzieren, da wird dagegen vorgegangen. Und zwar bis hin, hat uns Herr Caro von der Lagerleitung halt erzählt, bis zu Gewalt gegen diese Menschen, die sich distanzieren wollen. Und dadurch setzt sich sozusagen die Ideologie des IS fest, wird weitergelebt. Und der letzte Punkt, es gibt auch Unterstützung von außen. Aus der Türkei und aus Deutschland fließen Spenden zu den Frauen, zu den Angehörigen des IS in diesem Camp Al-Hol mit der Begründung, die PKK-Ungläubigen würden ja unsere reinen Frauen halt bewachen. Das heißt, es gibt massive Unterstützung auch vom Ausland.
Das heißt, die Menschen dort im Lager kommen nicht so richtig drumherum um den IS, aber das heißt ja noch nicht, dass sie sich dann mit radikalisieren.
Nein, natürlich nicht, aber es entsteht einfach ein Gruppendruck. Das Problem ist nicht nur sozusagen die prekäre Situation, was das Humanitäre angeht, sondern man braucht wirklich halt auch Sozialprogramme, Deradikalisierungsprogramme, wie wir sie in Deutschland kennen, damit man die Menschen da sozusagen auch im Kopf wieder dazu bringt, Alternativen, eine Gegenkultur anzunehmen. Und daran fehlt es. Und die Menschen, die versuchen, da rauszukommen, sich zu distanzieren, werden isoliert, werden angegriffen, ihre Zelte werden angegriffen. Das ist keine Fiktion von uns, sondern das sagen die Verwalter selbst dort vor Ort.
Das heißt, militärisch ist der IS besiegt, die Ideologie lebt in den Köpfen weiter und es geht weiterhin Gefahr vom IS aus, auch außerhalb dieses Lagers?
Ja, selbstverständlich. Also in Syrien selber gibt es immer wieder Bombenattentate oder Übergriffe von IS-Zellen. Die demokratischen Kräfte Syriens nehmen immer wieder Zellen hoch. Also in der Zeit, wo wir halt auch da waren, wurden mehrere IS-Zellen, zum Beispiel in Kamishli oder in Hasake, hochgenommen. Es kam zu Bombenangriffen, zu Explosionen dort, weil man ein Motorrad mit Sprengstoff gefüllt hat und die auf dem Marktplatz gezündet hat. Der IS ist dort tatsächlich weiter unterwegs. Aber natürlich in kleinen Rahmen. Es ist nicht mehr diese militärische Kraft, aber die Zellen sind da.
Reden wir mal über ehemalige IS-Kämpferinnen und Kämpfer mit deutschem Pass. Da ist ja noch nicht so richtig klar, ob Deutschland sie zurückholen kann momentan, weil die Konsularstrukturen dort sehr schlecht sind momentan, aber dann auch zurücknehmen wird, ist ja auch die Frage, weil es ist die Frage, ob diese Menschen zum Teil den deutschen Pass verlieren. Ihre Einschätzung, was wäre denn für Deutschland der sinnvollste Umgang mit den ehemaligen Kämpfern?
Also für mich gibt es nur eine Möglichkeit, und zwar die deutschen Staatsbürger zurückholen. Speziell auch die Kinder zurückholen. Denn die Kinder wachsen dort sozusagen in einem Umfeld auf, wo die westliche Kultur als feindlich vermittelt wird. Und trotzdem sozusagen deutsche Staatsbürger sind. Das heißt, mittelfristig oder auf lange Sicht gesehen entwickelt sich dort Radikalität. Und wir müssen damit umgehen. Aber nichtsdestotrotz hat Deutschland aus meiner Sicht die Verantwortung, seine Staatsbürger zurückzunehmen, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, den Kurden, den demokratischen Kräften Syriens vor Ort zu helfen, damit sie überhaupt in der Lage sind, diese Menschen in diesen Lagern zu betreuen. Und das zweite ist, natürlich auch die Verantwortung zu übernehmen für seine Staatsbürger. Und natürlich weiß ich um die Probleme, die es dann in Deutschland bei den Sicherheitskräften oder auch im juristischen Apparat gibt. Also sozusagen nachzuweisen, dass sie Straftaten begangen haben. Aber das ist letztendlich ein deutsches Problem. Aber meiner Meinung nach müsste Deutschland genau wie andere europäische Länder wie der Kosovo, wie Frankreich, seine Staatsbürger zurücknehmen und dann hier in Deutschland aburteilen oder nicht.
Ahmet Cenyurt war im Grenzgebiet zwischen Syrien und dem Irak und hat mit deutschen IS-Anhängern gesprochen. Sein Film läuft heute Abend in Report München um 21.45 Uhr im Ersten.
Deutschlandfunk Nova.
Was für eine gute Nachricht. Optimisten leben länger. Pessimisten finden es scheiße. Ein Forschungsteam der Boston University School of Medicine behauptet, Optimisten haben ein 15% längeres Leben. Unser Tagesreporter Stefan Beuting, der macht eigentlich immer einen recht optimistischen Eindruck. Wir hier im Studio sind auch eher poppeli-poppeli positiv eingestellt. Aber was ist mit den Menschen, die, sagen wir mal, eher auf der anderen Seite stehen? Können die das beeinflussen und jetzt nachträglich noch ins Optimistenlager wechseln, damit sie länger leben können? Stefan Beuting.
Es geht ja um Optimismus. Und da dachte ich mir, sei doch mal optimistisch und vertrau auf deine Menschenkenntnis.
Ich tippe mal, du würdest dich selbst nicht als Optimisten bezeichnen, oder?
Eigentlich schon.
Okay, zweiter Versuch.
Wenn ich raten müsste, ob du ein Optimist oder ein Pessimist bist, würde ich eher schätzen, dass du ein Optimist bist.
Falsch.
Falsch?
Ja.
Wäre ich Pessimist, würde ich jetzt wahrscheinlich aufhören.
Darf ich mal raten? Du bist Optimist.
Nee, eher Realist.
Also in diesem einen Test hat sich die Extraportion Optimismus jetzt nicht direkt ausgezahlt. Vielleicht habe ich das einfach falsch angepackt, im Ansatz verrissen. Was, wenn so etwas wie Optimismus gar nicht so einfach zu steuern ist?
Was ist, glaube ich, schwierig, weil es eine innere Einstellung ist, die auch irgendwie mit Erziehung zu tun hat und so.
Und ich glaube nicht, dass sich das so leicht ändern lässt.
Nicht Optimist sein und dann Optimist werden. Geht das?
Ich kann jederzeit mein Denken und mein Fühlen verändern. Das kann ich jederzeit machen.
Sagt Peter Breidenbach, Coach, Trainer, Therapeut und Gründer des Vereins Optimisten für Deutschland.
Ich habe doch selbst die Entscheidung, das Leben in eine negative Richtung oder eine positive Richtung zu sehen. Ich kann es ändern. Und das ist eigentlich einmal der erste Schritt wieder zum Optimisten.
Peter Breidenbach sagt, Optimisten haben es leichter. Mit denen ist man lieber unterwegs im Leben. Er selber ist natürlich einer, schreibt er auf seiner Homepage. Und tatsächlich quatsche ich viel länger als nötig mit ihm über dies und jenes. Seine Tipps, um sich auf die optimistische Seite zu schlagen?
Wenn Sie ein Pessimist sind, denken Sie grundsätzlich über sich nicht gut. Das heißt, das wäre das Erste, was ich Ihnen nicht raten über jede Rasche gegen einen Schlag, sondern eine Empfehlung ich Ihnen geben würde. Betrachten Sie mal sich, Ihre eigene Persönlichkeit mal von einer positiven Seite. Stärken Sie mal Ihre Stärken.
Den Glauben an mich selbst stärken. Ich solle weniger oft an meine Misserfolge denken als an meine Erfolge. Dann würden diese selbstverstärkenden Effekte ausgelöst werden. Der Glaube an mich erhöht die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg. Und der Erfolg kommt dann wieder auf die Liste. Und falls es doch mal schwierig wird?
sich auch klar machen, okay, es ist nicht eine einfache Situation, aber was mache ich jetzt aus dieser Situation?
Das Ganze klingt natürlich sehr nach random Ratgeberliteratur. Wer die sucht, findet tausende Optimistenbücher, einige Apps und es gibt unter anderem die Bibel der Optimisten und auch Breidenbach finde ich dort mit seinem Titel In 30 Tagen Optimist. Klar, dass Ratgeberautoren Ratgeberliteratur empfehlen. Also Nachfrage beim Psychologen und Psychotherapeuten Ralf Schliewens, der sich mit dem Thema auskennt, selbst aber keinen Optimismus-Ratgeber verkauft.
Erfolg motiviert und bringt mich dazu, auch wieder Erfolg zu erwarten.
Schliewens findet die Idee mit den kleinen Schritten gut und mahnt noch bei den Zielen auf jeden Fall darauf zu achten, dass sie realistisch bleiben. Was ihm dabei wichtig ist, auch Pessimisten haben ein Lebensrecht.
Also wo kein Problem ist, da müssen wir keins machen. Und wenn jemand mit seiner pessimistischen Grundeinstellung glücklich und zufrieden ist, wobei man sich jetzt fragen kann, wie soll das denn zusammenpassen, aber das kann durchaus zusammenpassen. Also wo kein Problem ist, wo ich selber keine Störung sehe, wo ich mich nicht gestört fühle, warum soll ich was ändern? Für die anderen? Nö.
Obwohl genau das war für Viktoria ein Punkt, über ihren eigenen Pessimismus nachzudenken.
Vor allem, wenn man andere Menschen damit auch nicht belasten möchte, wie zum Beispiel in einer Beziehung, dass man, ich habe zum Beispiel meinem Freund eine Zeit lang immer gesagt, wenn wir da noch zusammen sind beim nächsten Urlaub, bei der nächsten Urlaubsplanung. Also ich glaube, das ja.
Was hat er gesagt?
Ja, er hat irgendwann gelacht.
Viktoria sagt, sie hat sich dann versucht, langsam in Richtung Optimismus zu bewegen. Ähnlich Robin, der Realist.
In kleinen Sachen optimistisch sein und dann nicht enttäuscht werden. Und dann peu à peu würde man vielleicht auch in größeren Dingen optimistisch.
Am Anfang habe ich optimistisch drauf losgetippt, ob ich auf einen Optimisten oder auf einen Pessimisten treffe. Dreimal lag ich daneben, dreimal verloren. Aber dafür habe ich jeweils mit Lisa, Viktoria und Robin wirklich freundliche, offene Gespräche gehabt. Es könnte doch sein, dass es auch ein wenig an der Extraportion Optimismus lag.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Sonntag diese Woche wird in Brandenburg und Sachsen jeweils ein neuer Landtag gewählt. Wir begleiten hier in Deutschlandfunk Nova die letzten Wahlkampftage und eines der großen Themen, das viele Leute bewegt, wie man sich so bewegt, also umherbewegt, die Mobilität in diesen beiden Bundesländern. Da fühlen sich die Menschen in vielen Regionen abgehängt, wenn zum Beispiel höchstens der Schulbus zweimal am Tag vorbeikommt, sonst aber eher keine Busse fahren. Sprechen wir drüber mit unseren beiden Landeskorrespondenten aus Brandenburg, live zugeschaltet, Vanja Budde, hallo nach Potsdam.
Hallo.
Und in Sachsen sitzt für uns Bastian Brandau, hallo nach Dresden.
Hallo, guten Abend.
Also nach der Wiedervereinigung ist in den neuen Ländern ja erstmal ganz viel Geld in die Infrastruktur geflossen. Autobahnen sind gebaut worden, Flughäfen, die Bahn hat Geld in große Verkehrsprojekte gesteckt, zum Beispiel in die Strecke Berlin-München. In Leipzig hat man einen Eisenbahntunnel unter der gesamten Innenstadt gebaut. Weshalb sind die Leute dann trotzdem unzufrieden, wenn es um Mobilität geht? Fangen wir mal mit dir an, Vanja.
Ladies first. Ne? Hm. Ja, du hast es schon gesagt, Ralf, man hat investiert in große Verkehrsprojekte. Brandenburg ist aber ländlich geprägt. Es gibt kaum größere Städte und wenn man dann nicht gerade das Glück hat, an dieser tollen Strecke Berlin-München zufällig zu sitzen, dann hat man Pech gehabt und guckt in die Röhre. Also an den Rändern des Landes, da ist die nächste Autobahnauffahrt oft eine Stunde entfernt, zum Beispiel in Herzberg im Süden. Da juckelt man dann hinter irgendwelchen polnischen Lkw her. Unerfreulich Wittenberge im Norden, eigentlich ein aufstrebendes Städtchen, wartet seit Jahren auf den Ausbau der A14, dass die mal eine eigene Anschlussstelle kriegen. Oder auch besonders schön, bei mir besonders beliebt, die Uckermark-Autobahn an der polnischen Grenze auf dem Weg nach Stettin. Da ist ein Teilstück noch aus den 30ern. Da fährt man Tempo 80 und das ist eine solche Rüttelpiste, dass ich immer danach zum Chiropraktiker gehen möchte und mich unter mein Auto legen und gucken, ob da noch alles in Ordnung ist. Also wirklich unerfreulich.
Bastian, aber so ein Tunnel unter der gesamten Innenstadt von Leipzig, also in Sachsen sieht es doch was besser aus, oder nicht?
Ja, also Wahnsinn, Bastian, da können wir ja nur von träumen. Ich bin von Leipzig.
Da könnt ihr nur von träumen. Genau, also aber ich zum Beispiel, ich wohne ja auch in Dresden und nicht in Leipzig.
In Potsdam.
Ich wohne ja auch nicht in Leipzig, sondern in Dresden. Also ich denke, das mit dem City-Tunnel, das hat sich bewährt, obwohl das natürlich auch umstritten war. Aber auch dort gibt es Probleme. Zum Beispiel ist jetzt gerade Notfahrplan, weil Züge gewartet werden müssen und dort stößt sozusagen der Erfolg auch wieder an die Grenzen, weil die Züge oft voll sind. Aber nehmen wir mal die dritte größte Stadt hier in Sachsen, Chemnitz, über 200.000 Einwohner, auch noch ein Ballungsraum mit Zwickau mit mehreren 100.000 Einwohnern. Das ist eine Großstadt, dort gibt es keinen Fernverkehr. Ne? Und die Elektrifizierung der Strecke zum Beispiel nach Leipzig, wo man dann dann schneller vielleicht auch nach Berlin könnte, die wurde immer mal wieder versprochen, bisher nicht umgesetzt. Und richtig problematisch ist hier in Sachsen, dass man eben zumindest von dem Bahnverkehr Kleinstädte einfach abgekoppelt hat, wie Nossen zum Beispiel in Mittelsachsen. Da fuhr dann vor Jahren der letzte Zug Bahnstrecken stillgelegt. Das rächt sich jetzt, wo die Ballungsräume wachsen, aber man eben gar nicht gut in die Region kommt. Und genau, je ländlicher es wird, desto düsterer sieht es dann aus.
Ja,
wobei
genau,
die Autobahnen hier in Sachsen sehr gut ausgebaut sind, auch wenn die Leute hier über Stau meckern, aber im Vergleich zu anderen Regionen ist das tatsächlich sehr gering.
Was ich eben erzählen wollte, ich war vor ein paar Tagen im Oderbruch und da erzählte man, dass die Strecke nach Berlin, die zu DDR-Zeiten ganz in Ordnung gewesen sei, die Zugstrecke nach der Wende dicht gemacht wurde. Und jetzt sind da die Pendler original 2 Stunden unterwegs, also für eine Strecke, ne, Hinweg. Die stehen morgens um 5 auf, damit sie dann irgendwann um 7:30 in Berlin sind bei ihrem Job. Und da versteht man natürlich, dass die Menschen nicht besonders zufrieden sind mit der Politik, ne, was sich dann ja auch hier in den Umfragen niederschlägt.
Der Blick von außen ist ja ganz oft so, naja, diese Städte, die sind ja zum Teil, oder die Dörfer, die Gemeinden, die werden ja immer leerer, die Menschen sind weggezogen. Aber nein, es ist ja auch tatsächlich so, und das kennt jeder von sich selbst, man hat eine Heimat, man hat ein Heimatgefühl und viele ziehen ja auch tatsächlich irgendwann wieder zurück in die Heimat und finden eben keine Infrastruktur vor. Wie ist das mit ÖPNV in den kleineren Gemeinden? Also Menschen, die zurückgekommen sind, die stehen jetzt da?
Ja, also wir reden ja von mehreren hundert Rückkehrern nach Brandenburg im Jahr. Aber wer auch rauszieht, sind jetzt gar nicht mal die, die zurückkommen in großen Zahlen, sondern unglaublich viele Berliner, die die Nase voll haben von steigenden Mieten und wenig Platz und Stress. Mhm. Die strömen nur so ins Brandenburger Umland und müssen sich dann immer als erstes ein Auto kaufen. Ne? Hatten sie in Berlin nicht. Und dann gehen sie aber ganz schnell los, auch wenn sie eigentlich grün wählen und dagegen sind. Nach einem Blick auf den Busfahrplan in ihrem Dorf stehen sie beim Autohändler und gucken nach dem alten Diesel. Ne? Ist leider so, geht nicht ohne.
So ist das hier auch in vielen Regionen, würde ich sagen. Also die Leute ziehen gerne aus wieder Land, aufs Land, also so halbes Land, Ballungsräume um Dresden und Leipzig rum. Und wie gesagt, um Leipzig ist es ganz gut mit der S-Bahn angeschlossen. Aber hier in Dresden wird es in einigen Regionen dann schon problematisch Richtung Bautzen, Görlitz, auch von der Taktung. Und wenn man dann nicht direkt in den größeren Städten wohnt, sondern erstmal noch irgendwie mit einem Bus zum Bahnhof nach Bautzen müsste oder so, dann ist man ganz klar wieder beim Auto. So ist das auch hier. Und das, ja, ist eben die Forderung, das wünschen sich die Leute, dass das geändert wird, dass solche S-Bahn-Projekte ausgebaut werden, wie es hier auch gibt, aber eben ja, sehr zaghaft und es fehlt doch noch viele.
Und jetzt werde ich euch beide wahrscheinlich etwas lachen hören, wenn wir jetzt über Elektromobilität sprechen. In den Bundesländern, für die ihr zuständig seid, für die ihr berichtet, ist das kein großes Thema?
Nee. Also wir haben jetzt E-Roller in Dresden, das ist auf jeden Fall ein Thema. Und es ist E-Mobilität ist hier ein Thema, oder die Grünen würden sagen, Elektromobilität, das ist ja eigentlich der Zug. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal grundsätzlich, kann man ja auch grundsätzlich in Frage stellen. Aber es ist in Dresden und Sachsen ein Thema, weil hier E-Autos gebaut werden. Und das führt immerhin dazu, dass der Dresdner Oberbürgermeister mit einem E-Golf rumfährt. Aber tatsächlich ist das und der Pizza-Service und im Carsharing gibt es dann auch noch E-Autos. Das sind so die einzigen E-Autos, die ich hier in Dresden sehe.
Ja, bei mir ist das überhaupt kein Thema. Wenn man mal auf die Landkarte guckt, Brandenburg ist ja fast so groß wie Nordrhein-Westfalen, das 5. aller Bundesländer, hat aber nur 2,5 Millionen Einwohner. Also es ist viel weites Land dazwischen, ohne Steckdose fürs Elektroauto. Also selbst wenn ich jetzt genug verdienen würde mit meinem Ostdurchschnittsgehalt irgendwo da in der Prignitz, mit meinem, was weiß ich, 1800 brutto, kaufe ich mir also trotzdem Elektroauto, weil ich ja die Umwelt schonen will, kann ich ungefähr 200-300 Kilometer mitfahren, komme also nach Berlin, aber nicht mehr zurück. Ne? Also ist hier kein Thema.
Jetzt haben wir die Lage sehr lange und sehr ausführlich beschrieben. Die Politik findet bisher in den vergangenen Jahren keine wirklichen Lösungen. Verspricht sie denn jetzt viel momentan in den Wahlkämpfen in Brandenburg und Sachsen?
Also in Sachsen herrscht Einigkeit gestern, Entschuldigung, bei allen Parteien, dass der ÖPNV ausgebaut werden soll. Da herrscht, gestern gab es eine Diskussionsrunde, da wurde es mir wieder deutlich, das wünschen sich jetzt alle Parteien. Das dauert natürlich sehr lange. Die Regierung hat ja auch ein bisschen was getan in den letzten Jahren, das kann man schon auch sagen, sogenannte Plusbusse eingeführt, also die dann gerade zu diesen kleinen Dörfern fahren sollen. Da fehlt es halt an der Taktung. Ja, und ich glaube, die Grünen und die Linken haben hier die weitgehendsten Pläne, wollen einen Stundentakt oder wo eben mehr Interesse ist, da sollen die Züge auch häufiger fahren. Also das ist durchaus ein Thema, da wird viel gesprochen, versprochen und gesprochen, aber das Problem ist, dass eben so eine Planung für eine Bahnstrecke oder sogar für eine Elektrifizierung und von der Straße mal ganz zu schweigen, das dauert eben Jahre, Jahrzehnte und das ist nichts, was eben von heute auf morgen geht.
Wann ja in Brandenburg?
Warum haben die das denn, Bastian, bei dir verschlafen? Also bei mir war es so, jetzt ist die Landesregierung auch aufgewacht, ne? So mit Blick auf die vollgequetschten Pendlerzüge im Speckgürtel, also dem Umland rund um Berlin, da wo man morgens sich wirklich wie in Tokio fühlt. Die haben die ganze Zeit nichts gemacht, weil die auch falschen Prognosen aufgesessen sind bei mir. Ich weiß nicht, Bastian, ob das bei dir ähnlich war. Es hieß, erstens, die Einwohnerzahl sinkt. Bald werden in den leeren und öden Weiten Brandenburgs nur noch die Wölfe heulen. Menschen gibt es dann kaum noch. Also haben sie natürlich die ganzen Buslinien abgebaut. Und dann hieß es auch, die Steuereinnahmen sinken. Und beides hat sich ja als komplett falsch herausgestellt. Und jetzt hat die Landesregierung zwar geschaltet und gibt allein in diesem Jahr fast 50 Millionen aus für den ÖPNV. Aber es dauert, wie Bastian eben richtig sagte, halt Jahre, bis die Züge dann rollen, weil die Bahn ja auch gar nicht mehr nachkommt mit dem Bauen. Ne?
In Brandenburg und Sachsen wird am Sonntag gewählt. Wir haben über die Mobilität in diesen beiden Bundesländern gesprochen. In Brandenburg Vanja Budde und Bastian Brandau in Sachsen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit Sonntag dürfen in Herne in Nordrhein-Westfalen 30 Bewohner benachbarter Häuser nicht mehr in ihre Wohnungen wegen einer hochgiftigen Monokelkobra, die dort ausgebüxt ist. Wir haben gestern Abend hier im Update schon darüber berichtet, wie Schlangenexperten versuchen, die Kobra einzufangen, unter anderem mit Mehl und doppelseitigem Klebeband. Bisher ist die Schlange nicht wieder aufgetaucht. Die Bewohner dürfen noch nicht zurück in die Wohnung. Und die Stadt vermutet, dass die Schlange einem jungen Mann gehört, der rund 20 Giftschlangen zu Hause gehalten hat, was ihm mittlerweile verboten wurde. Das darf er jetzt nicht mehr. Und da haben wir uns gefragt, in Deutschland ist ja so vieles verboten. Wieso kann jemand so hochgiftige Tiere wie eine Monokelkobra halten? Ein Biss dieser Schlange ist nämlich oft tödlich. Rahel Klein aus unserem Update-Team hat heute zu diesem Thema recherchiert. Also wie ist das? Darf man so giftige Tiere zu Hause haben?
Es kommt ganz drauf an, in welchem Bundesland in Deutschland du wohnst. Es gibt nämlich keine einheitliche deutschlandweite Regelung. In Nordrhein-Westfalen, da liegt ja Herne, da darfst du prinzipiell alle giftigen Tiere halten, solange die nicht unter den höchsten Artenschutz fallen. Es gibt in Nordrhein-Westfalen bisher nämlich keine Gefahrtierverordnung, also kein Gesetz, das das verbieten würde. Du musst, wenn du so eine giftige Schlange halten willst, 18 Jahre alt sein und die Tiere eben artgerecht halten. Dann darfst du eigentlich alles halten, auch so eine Monokelkobra. Und die Behörden prüfen dann halt regelmäßig, ob die Tiere auch richtig gehalten werden.
Und wie sieht es in anderen Bundesländern aus?
Also in manchen gibt es Haltungsverbote und auch Meldepflichten, in anderen eben nicht. Hessen zum Beispiel hat sehr strenge Auflagen. Da gibt es ein Gesetz, was es grundsätzlich verbietet, gefährliche Tiere zu halten. Also Tiere, die durch Gift oder ihr Verhalten andere Menschen verletzen könnten. Da kann es aber auch Ausnahmen geben, zum Beispiel zu Forschungszwecken dürftest du dann unter Umständen so eine Giftschlange halten. Mhm. In Niedersachsen gibt es auch eine Gefahrtierverordnung. Da sind Giftschlangen zum Beispiel erstmal verboten. Auch da kann es aber auch wieder Ausnahmen geben, wenn keine Gefahr für Dritte besteht und die Tiere gut gehalten werden. Und was ich da auch spannend fand, da heißt es auch, dass man eine Genehmigung bekommen kann, wenn man zum Beispiel einen Bären oder einen Tiger halten will.
Wie? Das heißt, ich könnte mir in Niedersachsen einen Bären oder einen Tiger im Käfig im Garten halten?
Das habe ich auch erst mal gedacht, als ich das gelesen habe. Ja. Und da kommen dann aber doch die Artenschutzgesetze glücklicherweise, sage ich mal, noch ins Spiel. Die sind international und wenn so ein Tier da drunter fällt, dann gibt es da strenge Handelsrestriktionen, die dir das verbieten. Das hat mir auch Renate Gebhardt-Brinkhaus vom ASPE-Institut für Artenschutzlösungen in Recklinghausen nochmal erklärt.
Wenn ich jetzt einen Tiger habe, ein Tiger fällt unter den höchsten Schutz, ein Tiger kann man sich nicht einfach kaufen und der darf auch nicht einfach gehandelt werden und bei vielen Bären ist es auch so. Also es ist fast ausgeschlossen, dass jemand im Garten sich einen Bären tatsächlich hält.
Fast ausgeschlossen, aber wenn du jetzt natürlich in einem Bundesland wie Niedersachsen wohnst, ja, und irgendwie so einen kleinen Bären hast, der nicht unter den höchsten Artenschutz fällt, der also gehandelt werden darf und den du dann artgerecht in einem riesigen Käfig, keine Ahnung, ausbruchssicher im Garten hältst, dann wäre das rein theoretisch möglich. Mhm. Aus Tierschutzperspektive ist es dann natürlich auch nochmal eine andere Frage und ethisch.
Vielen Dank, dass du das so genau recherchiert hast. Welche Voraussetzungen muss ich als Halterin, als Halter denn mitbringen, um dann so ein Tier halten zu dürfen.
Ja, kommt auch wieder aufs Bundesland an. Ich habe mir das mal für Berlin angeschaut. Wenn du da eine Genehmigung für gefährliche Tiere haben willst, die du durchaus bekommen kannst, musst du entsprechende Fachkenntnisse haben für die Tiere. Du musst nachweisen, dass du zuverlässig bist und dass du auch die räumlichen Voraussetzungen für eine artgerechte Haltung erfüllst. Also das Tier muss genug Platz haben, es muss gepflegt werden, sorgfältig gefüttert, richtig gefüttert werden. Bei dem mutmaßlichen Besitzer dieser Kobra in Herne war das auch lange der Fall. Der ist regelmäßig kontrolliert worden und jetzt im Zuge dieser Suchaktion sind ihm seine restlichen Schlangen aber abgenommen worden, weil sich die Zustände eben verschlechtert haben und die Tiere nicht mehr artgerecht gehalten wurden.
Wenn ich mir jetzt ein gefährliches Tier halte und das büxt aus, muss ich dann die entstandenen Kosten, ich sag mal Polizei und Tierretter, Feuerwehr, muss ich das alles bezahlen?
Meine Lieblingsantwort, auch da kommt es wieder ein wenig aufs Bundesland an. Das hatten wir Renate Gebhardt-Brinkhaus auch nochmal gesagt, weil jedes Bundesland eben anders mit der Halterhaftung umgeht und die auch unterschiedlich stark durchsetzt. In Herne könnte es für den Halter, den mutmaßlichen Halter, teuer werden. Das besagt das Gesetz zur Tierhalterhaftung. Danach muss der Halter erstmal für die entstandenen Schäden aufkommen. Könnte also sein, dass er die ganzen Einsatz- und Räumungskosten tragen muss. Und vor allem muss er erstmal haften, wenn durch die Schlange noch jemand verletzt werden sollte. Wenn er jetzt natürlich eine Tierhalterhaftpflichtversicherung hat, die gibt es ja, dann kann es sein, dass die das dann übernehmen würden. Aber es gibt viele Wenns und Könnte bei diesem Szenario.
Welche giftigen oder gefährlichen Tiere dürfen in Deutschland gehalten werden? Viele, viele Antworten von Rahel Klein aus dem Update-Team. Die wichtigste Antwort, es kommt aufs Bundesland an.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn der 16-jährige Bugger vor Zehntausenden im Stadion und Millionen Zuschauern an den PCs zu Hause die letzten Sekunden der Fortnite-WM spielt, dann klingt das eindeutig nach Sport, oder?
Bugger, still alive, shots going down, can't connect with that one, one build left, the final moment of Fortnite World Cup!
Oh my gosh!
Bow down! Bow down to Bugger! Ladies and gentlemen, there's no way anyone beats him! You're Fortnite World Champion! Booga!
Booga aus Pennsylvania hat vor ein paar Wochen mit Fortnite 3 Millionen $ gewonnen, das höchste Preisgeld bisher in E-Sports. Aber ist E-Sport denn wirklich ein Sport? So wie Fußball, Tennis, Billard oder Darts? Über diese Frage wird schon länger gestritten. Der Deutsche Olympische Sportbund hat jetzt ein 120 Seiten starkes juristisches Gutachten dazu in Auftrag geben lassen. Und das sagt, nein, E-Sport ist kein Sport. Wir sprechen drüber mit Maximilian Rieger aus unserer Deutschlandfunk Nova Sportredaktion. Grüß dich, guten Abend. Wie wird das denn begründet im Gutachten, dass E-Sport kein Sport ist?
Ganz salopp gesagt, nur am PC zu sitzen und mit der Maus zu klicken, das ist nicht körperlich fordernd genug. Und diese Anforderung an die Körperlichkeit, das ist ein Zitat aus dem Gutachten, das ist in der Rechtsprechung genau das, was Sport definiert. Und mit dieser Ansicht, die das Gutachten da formuliert, das ist auch die Ansicht vom DUSB, der weigert sich auch seit Jahren Wettkämpfe, wie wir auch gerade gehört haben, sowas wie Counter-Strike oder auch Fortnite, als Sport anzuerkennen. Gegenüber Sportsimulationen wie jetzt zum Beispiel FIFA, also das Fußballspiel, wo man an der Konsole Tore schießen kann, da zeigte sich der Deutsche Olympische Sportbund offener, aber auch nur dann, wenn es irgendwie mit der Realität sozusagen eine Verbindung hat. Und selbst diese Trennung, die der DUSB da aufgemacht hat, die von einigen auch kritisch gesehen wurde, auch diese Trennung hat das Gutachten sozusagen abgeräumt heute. Also das Gutachten sagt, alles was E-Sport ist, ist kein Sport.
Was sagen denn Sportwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dazu? Sind sich die alle einig, dass E-Sport kein Sport ist?
Nein, das ist ganz spannend. Also selbst da gibt es keine feste Definition, was jetzt E-Sport ist und ob das ein Sport ist oder auch nicht. Es gibt schon die Tendenz, zumindest von den Stimmen, die ich jetzt gelesen habe, dass es auch da die Meinung ist, ist tatsächlich eher kein Sport. Auch da ist das Argument häufig, die Spielerinnen und Spieler bewegen sich nicht genug. Wobei auch da differenziert wird. Carmen Borgrewe von der Uni Stuttgart hat zum Beispiel bei der Deutschlandfunk Sportkonferenz gesagt, dass diese 300 Mausklicks die Minute, die so ein Profispieler macht, dass das durchaus eine motorische Aktivität sei. Das sei unbestritten.
Aber bei der motorischen Aktivität geht es darum, einen Avatar zu steuern. Die Motorik ist hier Mittel zum Zweck. Ähnlich wie ein Pianist, ja, virtuos die Tasten bedient, dort hochkomplexe koordinative Anforderungen vollbringt. Aber er kommuniziert ja nicht, schaut mal, wie toll ich hier die Tasten bedienen kann, sondern er macht Musik. Und genau das ist das, was diese Tätigkeiten von Computer- und Videospielen kennzeichnet. Und deswegen ist das alles die Gesamtheit dieser Spiele für mich nicht unter dem Sportbegriff zu subsumieren.
Anders sieht es Ingo Fröböse von der Sporthochschule Köln. Der sagt, diese Bewegung, das sind sportliche Bewegungen, vor allem im Vergleich zu anderen Sportarten, wie zum Beispiel Schießen. Und außerdem gibt es auch dieses strategische Element in der Teamsportart, zum Beispiel, wie man das auch beim Fußball hat, sprechen sich die Spieler dort ja auch ab über ihre Teamtaktik.
Du hast es gerade so schön gesagt, im Vergleich zu anderen Sportarten. Was ist denn mit so Sportarten wie Dart oder Schach? Da bewegt man sich als Spieler ja auch nicht großartig. Trotzdem ist beides offiziell als Sport anerkannt. Ist das nicht widersprüchlich?
Ja. Also zumindest sieht das Hans Jagner so, das ist der Präsident des Deutschen E-Sportbundes, der muss es dann wahrscheinlich auch so sehen. Und er verweist aber genau auf solche Sportarten, Sportschießen, Tischfußball oder auch Darts und sagt, da bewegen sich die Sportlerinnen und Sportler auch nicht viel. Auch da kommt es auf die Präzision an, genauso wie beim E-Sport. Und zumindest beim Schach sieht das inzwischen der DSB genauso. Der hat heute getwittert, weil das ist natürlich das Paradebeispiel, was immer genannt wird. Die sitzen da ja nur. Und da hat der DSB heute getwittert und hat gesagt, ja, heutzutage würde der Schachbund auch nicht mehr aufgenommen werden. Der ist aber schon so lange drin, dass er Bestandsschutz hat. Also die Regeln, als er aufgenommen wurde, waren anders als heute und trotzdem ist er drin.
Warum ist das eigentlich so wichtig, also als echte Sportart anerkannt zu werden? Wenn jetzt FIFA, Fortnite, League of Legends wird ja gezockt weltweit. Gibt es da Geld, wenn man ein echter Sport ist?
Ja, gibt es. Mhm. Es gibt Sportförderung. Das heißt, wenn Verbände es nicht schaffen, durch Sponsoren oder Fernsehgelder genug Geld aufzubringen, dann gibt das Innenministerium da was zu. Auch das Sportministerium da ist da drin. Und da fließen 70 Millionen Euro an die Sportverbände pro Jahr. Oder 2018 war das so. Und das könnte auch ein Grund sein, warum die Sportverbände da sich so ein bisschen gegenstellen, dass der E-Sport damit reindrängt, weil das ist natürlich Geld, was dann aufgeteilt werden müsste auf einen weiteren Verband. Und es gibt dann außerdem noch Vorteile steuerlicher Art und Weise, wenn man als Verein anerkannt wird. Wird man allerdings nur, wenn man gemeinnützig ist. Und da steht im Moment nur drin, die Sportung des Sportes ist gemeinnützig. Und wenn der E-Sport kein Sport ist, kann er nicht gefördert werden. Und deswegen gibt es jetzt erste Stimmen aus der Politik, die sagen, okay, selbst wenn da kein Sport ist, wir ändern diese Abgabenordnung, in der das drinsteht und fügen da einfach unter dem Punkt die Förderung des Sports ein, die Förderung des E-Sports. Also ein komplett neuer Punkt. Mhm. Das würde die Diskussion nicht beenden, ob der E-Sport Sport ist oder nicht, aber es würde den E-Sportlern die Möglichkeit geben, sich in Vereinen gemeinnützig zu organisieren.
Maximilian Rieger aus der Deutschlandfunk Nova Sportredaktion über E-Sports, ob das überhaupt Sport ist, die Hintergründe dazu hier bei uns in Deutschlandfunk Nova im Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.